Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Wir dürfen heute weitergehen in dem Buch 2. Mose und sind heute konfrontiert mit einer Leidenssituation des Volkes. Und ich weiß nicht, ob ihr selber das kennt, aber wenn man Menschen im eigenen Umfeld hat, die mitten in Leid stecken und durch eine Zeit hindurchgehen, die sehr von Leid geprägt ist, dann haben wir selbst es immer wieder mit Mitgefühl oder mit Mitleid zu tun. Wir hören ihre Geschichte, wir sind vielleicht sogar in Kontakt mit ihnen und sehen sie leidend vor uns und wir haben Mitgefühl, wir fühlen mit ihnen mit. Und für Männer ist das ganz besonders schlimm, weil die wollen gleich immer was sagen. Etwas sagen, was die Lösung herbeibringt, eine Lösung schaffen für das Problem. Wir möchten irgendetwas sagen, was hilfreich ist, irgendetwas tun, was einen Unterschied macht, aber wir können es nicht. Was dabei irgendwie mitschwingt, ist Hilflosigkeit. Wir können Menschen nicht wirklich helfen. Wenn ein Mensch schwer in Krankheit ist, können wir nicht einfach die Krankheit wegzaubern. Wenn jemand einen geliebten Menschen verloren hat, können wir diesen Menschen nicht einfach zurückbringen. Wenn jemand einen schwierigen Partner hat, können wir den Partner nicht einfach so verändern. Es geht nicht, wir können nicht wirklich helfen. Und wir sind irgendwie gefangen in unserem Mitgefühl und es schwingt Hilflosigkeit mit herüber. Wir können zwar zuhören und wir können reagieren und wir können Dinge sagen, aber wir sind so beschränkt in unserem Mitgefühl, dass es keinen großen Unterschied macht. Manchmal machen wir vielleicht den Fehler, unsere Art von Mitgefühl, die wir kennen, auf Gott zu übertragen. Zu sagen, ja, wenn Gott Mitgefühl hat, dann ist es ähnlich. Er ist weit weg und er fühlt vielleicht mit meiner Situation mit, aber helfen wird er mir doch nicht ganz. Aber nein, so ist Gott nicht. So ist auch nicht Gottes Mitgefühl. Wir haben heute einen Text vor uns, der uns besonders zeigt, wie Gott auf Gebet reagiert, auf das Gebet seines Volkes. Denn wenn Gott Mitgefühl hat, dann führt er uns unmittelbar durch dieses Leid hindurch. Wenn Gottes Herz berührt ist von dem, was uns so schwer fällt, dann bleibt nicht so, wie es war. Und deshalb möchten wir heute uns mit diesem Thema auseinandergesetzt sehen, wie es ist, wenn wir in den Wüstenzeiten unseres Lebens beten. Und zu Beginn möchte ich gerne den Text lesen, einen kurzen Text heute, den wir vor uns haben. 2. Mose 2, Vers 23. Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Und die Kinder Israels seufzten wegen des Dienstes und schrien. Und ihr Schreien wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott. Und Gott hörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob. Und Gott sah die Kinder Israel und Gott nahm Kenntnis von ihnen. In den letzten Predigten im Buch Exodus, da haben wir uns die einzelnen Situationen des Volkes genauer angesehen und wir haben uns dabei angeschaut, dass das Volk sich eigentlich schon lange in einer äußerst schwierigen Lage befinden. Eine Sklaverei in Ägypten. Es dauert eine ganze Weile des Leidens, bis sie dahin kommen, dieses Gebet zu sprechen. Es gibt bereits viel Leid in diesem Volk, nachdem der erste neue König aufgestanden ist. Das wird uns in Kapitel 1, Vers 8 gesagt, hat sich das Leben für dieses Volk in Ägypten dramatisch verschlechtert. Der neue König, er kennt Josef gar nicht und er drückt dieses Volk nieder mit Sklaverei. Hat keine Sympathie für sie, er beginnt sie niederzudrücken und sie zu Zwangsarbeit zu zwingen. Und dann beginnt eine sehr große und sehr lange Leidenszeit für das Volk. Es setzt sich immer mehr zu, es wird immer schlimmer und immer schwieriger. Und dieser Pharao, dieser Neue, er versucht dann oder geht hervor und tötet die kleinen Jungen des Volkes Gottes und wirft sie und lässt sie in den Nil werfen. Und obwohl wir irgendwie in diesen ersten zwei Kapiteln doch Gottes Gnade sehen, in einzelnen Geschichten einzelne Lichtblicke haben. Ja, Gott segnet diese zwei Hebammen, die so viel Gutes tun. Wir sehen, wie Gott Mose gnädig ist und ihn rettet und sogar dazu ein kleines Mädchen gebraucht, um hier zwischen dieser Pharaonentochter und Mose seiner Mama zu vermitteln. Aber es scheint sich nicht so viel zu bewegen. Das sind einzelne Geschichten, aber für das ganze Volk scheint es hier keine wirkliche Lösung zu geben. Mose, der dann etwas älter ist, der geht hinaus als 40-jähriger Prinzensohn, um nach seinen Brüdern zu schauen, um nach dem Volk Gottes zu schauen, aber er scheitert und er versagt auf voller Linie und er muss fliehen und er ist weg. Ja, und wer bis dahin seine Hoffnung auf Mose gesetzt hatte, wurde spätestens jetzt enttäuscht. Wenn das die einzige Hoffnung gewesen wäre, dann wäre jetzt alle Hoffnung weg. Denn Mose, der dann am Brunnen sitzt in Midian, wird dort als Ägypter angesprochen. Der Ägypter Mose. Er ist nicht mehr in Ägypten. Er ist weit weg. Aber jetzt wendet sich diese Geschichte und wir sehen, wie dieses Volk zu Gott schreit und dieses Volk zu Gott betet. Und diese Verse, die wir uns heute gemeinsam ansehen, können wir wie eine Brücke sehen zwischen dem, was passiert ist und zwischen dem, was noch passieren wird. Es ist eine Verbindung, die hier geschaffen wird. Wir möchten uns etwas genauer ansehen, wie das mit dem Schreien und Beten zu Gott kam, aber auch wie Gott in einer vierfachen Reaktion auf dieses Gebet reagiert. Das Erste, das wir sehen möchten, ist, dass Umstände nicht die Lösung sind. Das Erste, was uns dieser Text heute berichtet, ist, dass Mose zwar in Midian ist und dort eine Familie gegründet hat und er arbeitet als Hirte für seinen Schwiegervater und jeder, der auf ihn gehofft hatte, hofft jetzt nicht mehr auf ihn. Mose bedeutet oder gilt der Vergangenheit an. Aber wie es oft so in Leidenssituationen ist, wir suchen uns Lichtblicke in den Umständen, nicht wahr? Wir denken, dass es uns besser geht in unserer Krankheit, wenn die Schmerzen etwas weniger sind. Wir wünschen uns, dass die innere Einsamkeit, die wir empfinden, anders ist, wenn wir in eine Gemeinde kommen. Wir wünschen uns, dass die Leidenssituation, die wir selbst erleben, sich verändern, wenn sich auch unsere Umstände verändern. Und wir hoffen auf diese Umstände, auf diese Lösung, die darin liegen soll. Wie es oft im Leben so ist, das Leiden ändert sich. Aber es bleibt dennoch da. Das Volk, es hofft auf diesen neuen König. Es wird uns berichtet, dass der Pharao stirbt. Und sie denken, ja, jetzt kommt ein neuer. Und der wird bestimmt gut sein. Der wird bestimmt so sein wie der Vorletzte und sich um uns kümmern. Das, was in Kapitel 1, Vers 8 passiert, ein neuer König kommt, passiert hier nochmal. Es kommt ein Nachfolger. Und ich weiß nicht, ob es auch ähnlich wie bei uns ist, wir sind so unzufrieden mit der Regierung, wir freuen uns, wenn eine andere kommt. Aber wahrscheinlich wird sich nicht so viel verändern. Das Leiden unter einer gottlosen Gesellschaft wird bleiben. Wir hoffen auf veränderte Umstände. Aber es wurde auch für Israel nicht besser. Der Pharao, der jetzt an die Macht kam, er war nicht weniger schlimm, sondern die Arbeit wurde schlimmer. Und schwieriger, denn jetzt fangen die Israeliten an, freiwillig zu Gott zu schreien und zu Gott zu beten. Und nachdem diese große Hoffnung auf diesen neuen König vielleicht zunichte gemacht wurde und der Pharao nicht besser ist als der alte, dann beginnen sie zu beten, dann beginnen sie zu seufzen und zu schreien wegen der großen Not, die sie erleben. Diese große Not treibt sie in eine gewisse Art zu beten. Denn das ist eine Frage, die man sich immer wieder stellt, wann beginnt ein Mensch wirklich zu beten? Der Text, er beginnt hier mit den Worten, es geschah während jener vieler Tage. Das ist eigentlich eine Wiederholung von Vers 11. Hier heißt es, und es geschah in jenen Tagen. Nur mit einem Zusatz, es sind jene viele Tage. Das lässt uns darauf schließen, dass dieses Gebet, das das Volk hier spricht, nicht unmittelbar nach der Flucht von Mose geschehen ist, sondern vielmehr am Ende stattgefunden hat. Der Pharao ist vermutlich nicht da gestorben, als Mose geflohen ist, sondern viele Tage später, kurz bevor Gott Mose beruft. Das heißt, 40 Jahre nachdem Mose flieht, betet etwa dieses Volk. diese Not und dieses Leiden war schon so lange vorhanden. Es war schon so lange vorhanden, dass es älter, um einiges älter ist wie Mose selbst. Also das Volk leidet schon mehr als 80 Jahre unter dieser Sklaverei. Und erst jetzt bekommen wir diesen Blick in diesem Buch, das Volk betet und das Volk schreit zu Gott, weil es so leidet. Vielleicht haben sie vorher gebetet, aber der Text sagt es nicht. Aber jetzt ist die Bedrängnis groß genug. Jetzt ist der Höhepunkt dieses Leidens in diesem Volk und sie fangen an zu schreien und sie fangen an zu beten. Und das ist so ein gutes Spiegelbild für das menschliche Herz, wie es oft uns ergeht, nicht wahr? Solange wir nur können, versuchen wir selbst, mit unserem Leiden klarzukommen. Solange wir nur können, versuchen wir selbst, die Dinge in unserem Leben in Ordnung zu halten. Aber so zu beten, dass es keine Option gibt, irgendetwas noch selbst zu tun, so zu beten, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als die Hoffnung alleine auf Gott zu werfen und man sagen kann, ich habe keine Medikamente mehr, die mir helfen können in meiner Krankheit, ich habe keine Hilfsmittel mehr, die mir helfen können in meinem persönlichen Leiden, das ich zu Hause erlebe. Menschen beten vielerlei. Menschen beten für andere Menschen aus Fürbitte, damit Gott anderen Menschen hilft. Menschen beten Listen herunter, weil es ihre Gewohnheit ist. Menschen beten vor dem Essen, weil sie meinen, Gott dadurch danken zu können. Und das ist gut. Und ich meine, dass das auch Gebete sind, die wir in unserem Leben pflegen sollten. Aber wenn es wirklich schwierig wird in unserem Leben, wenn es wirklich eng und wirklich dünn wird, versuchen wir meistens erst unsere menschlichen, natürlichen Optionen abzuwägen. Was können wir tun, um eine Lösung herbeizurufen? Aber unsere erste Option ist nicht ein vollvertrautes Gebet zu Gott, das nur von ihm diese Hoffnung und Hilfe erwartet. Mose ist für uns ein gutes Beispiel dafür, wie der Mensch oft ist. Er hat viel Gnade erfahren, er ist im Palast und er lebt dort 40 Jahre in seinem Reichtum. Und dann geht er hinaus, um nach seinen Brüdern zu sehen. Wir haben es letzte Woche gehört und er bringt einen Ägypter um. Aber er kann dieses Ziel nicht alleine bewirken. Er kann es nicht schaffen, auch wenn es sein Wunsch ist, wenn es ein gutes Verlangen war, zu helfen und für Gerechtigkeit in diesen Reihen zu sorgen. Er kann es nicht. Er scheitert und er versagt. Und eben das passiert immer, wenn der Mensch versucht, diese Leidenssituation aus eigener Hand zu beenden. Wo Gott uns doch hindurchführen will, wo Gott doch möchte, dass wir ihm alle Dinge sagen und beten, wir scheitern, weil wir es ohne Gott versuchen. Zu Gott zu beten, und zwar in dieser Weise, wie das Volk es hier tut, in Schreien und in Seufzen und in Klagen, ist oft nicht die erste Option, sondern wir müssen eine Leidenszeit hindurchleben, bis wir an diesen Punkt gelangen. Wir machen das meistens nicht von Tag 1 unseres Leidens, sondern wir müssen dorthin durchleben, bis der Mensch bereit ist, das zu tun. Obwohl der Mensch oft auf Umstände hofft, gebraucht Gott diese Umstände nur, um uns an diesen Punkt zu führen, dass wir leer und offen vor ihm stehen. Gott will uns so lange machen lassen, bis wir ein bestimmtes Herz vor ihm haben. Ich habe das in den letzten Tagen erlebt zu Hause. Wir haben etwas im Garten fertig gebaut und einer meiner Söhne, er wollte mir helfen und ich habe gesagt, du kannst es nicht, das ist zu schwer für dich. Und er sagt, nein, ich kann das. Und dann habe ich ihn machen lassen und er versucht es und versucht es und ich habe gesagt, ich lasse ihn machen. Irgendwann kommt er und sagt, Papa, ich schaff's nicht. Kannst du das machen? Das ist oft das, was Gott mit uns macht. Wir denken, wir schaffen's und wir beten vielleicht, aber wir werfen nicht unsere ganze Hoffnung auf Gott und Gott lässt uns machen, bis wir irgendwann zu ihm kommen und sagen, Gott, ich schaff's nicht. Nur du kannst es tun. Wenn wir dann an diesem Punkt sind, was befindet sich in so einem betenden Herzen? Wenn der Mensch dann vor Gott steht, zerbrochen und mittellos, mit leeren Händen. Erst dann ist er bereit, Gott zu sehen. Erst dann ist er bereit, die ganze Hoffnung und die ganze Zuversicht in Gott anzunehmen. Das finden wir immer wieder in der Schrift. Der Mensch muss in seinem Herzen gebrochen werden und verzweifelt sein, damit er die Gnade und die Rettung von Gott annehmen kann. Und wenn wir dann in diesem zerbrochenen Zustand vor Gott kommen, wie es auch in Psalm 51, Vers 19 heißt, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Wenn dann dieses Herz vor Gott steht und Gott diesen Menschen sieht, der nicht mehr weiß, was er tun soll, der verzweifelt ist, der nur noch eine Möglichkeit hat, auf Gott zu schauen, wird er über dieses Herz nicht hinwegsehen, wird er dieses Herz nicht verachten. Er wird es annehmen. Er wird in Fürsorge und in Liebe darauf reagieren. Aber dieses stolze Israel musste zuerst so viel Leid erfahren und so viel Erdrückung und Niederbeugung durch die Ägypter, bis sie so gebrochen vor Gott standen. Und dann beten und schreien und seufzen, dass Gott ihre Klagen erhört und sich in seinem Mitgefühl ihrer annimmt. Das Interessante ist, dass wir schon vorher Gottes Gnade sehen. Gott gebraucht zwei Hebammen, die sich dem Pharao widersetzen und erhält so sehr viele Jungen am Leben und gebraucht ihr Glaubensvorbild und segnet sie. Gott gebraucht Moses Eltern, die ihren Sohn verstecken aus Glauben, wie wir in Hebräer gesehen haben, und sie dann ihn ins Wasser legen, im Glauben, dass Gott ihn retten wird. Und Gott reagiert darauf mit seiner Gnade. Und Gott gebraucht ein kleines Kind, um das zu vermitteln. Wir sehen also überall schon Gnadenerweise Gottes. Gott hat sie nicht verlassen. Gott war nicht entfernt von ihnen. Aber jetzt leidet hier das ganze Volk. Und Gott wird auf dieses Gebet reagieren und das ganze Volk retten. Und das Gebet hier an dieser Stelle ist dieses Schlüsselereignis, das das Volk braucht. Dieses Gebet ist der Wendepunkt der Geschichte von Israel. Dieses Gebet macht den Unterschied. Das Volk wird erst später in der Wüste sein. Aber die Situation, in der sie jetzt sind, das ist die wahre Wüste in ihrem Leben. Das ist eigentlich auch immer das, was passiert, wenn Gottes Volk anfängt zu beten. Dann ist immer das der Wendepunkt, wo Gott wirkt. Wo es nicht mehr um den Einzelnen geht und wie sie von Gott gesegnet sind, sondern wenn die ganze Gemeinde anfängt, zu Gott zu beten, dann setzt das Himmel und Erde in Bewegung. Aber wir wollen heute nicht so viel darüber nachdenken, in welcher Form wir beten. Oder wie genau wir beten sollten und welche Motivation wir im Gebet haben sollten. Das sind wichtige Themen, aber über die reden wir allgemein viel. Heute möchten wir viel mehr sehen, diesem dritten und größten Punkt. Wer ist dieser Empfänger unserer Gebete? Und warum ist er für uns so bewundernswert? Wir möchten sehen, wie Gott vierfach auf dieses Gebet reagiert. In diesen Versen, die wir hier vor uns haben, kommt viermal das Wort Elohim vor, was für Gott steht. Nachdem es viermal genannt wird und wir verstehen können, okay, es geht hier um Gott, dass Gott etwas tut, dass Gott derjenige ist, der handeln wird, dass Gott derjenige ist, um den es jetzt in dieser ganzen Geschichte gehen wird, folgen dann vier Schlüsselverben, um zu zeigen, wie Gott auf das Gebet seines Volkes reagiert. Gott hört, Gott erinnert sich an seinen Bund, Gott sieht und Gott kümmert sich um seine Kinder. Wir lesen hier noch gar nicht wirklich, was Gott tun wird. Wir wissen noch gar nicht wirklich, was Gott hier vorhat und sein Plan ist. Aber viel wichtiger ist, dass wir hier damit betraut werden, wer Gott ist. Unsere Gebete sind meistens darauf ausgerichtet, dass Gott etwas tun muss. Wir erwarten von Gott eine Handlung. Das ist die völlig falsche Sichtweise, wenn wir beten. Viel wichtiger ist es, dass wir uns bewusst sind, zu wem wir beten. Letztens habe ich mich wieder mit einem Mann befasst, den ich sehr schätze, Oswald Chambers, einer der bekanntesten Baptistenprediger, die England herausgebracht hat. Sein Andachtsbuch ist weltweit bekannt, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Es ist eins der meistgelesenen christlichen Bücher, die je gedruckt wurden. Und dieser Mann, als der Erste Weltkrieg ausbrach, schloss er eine Bibelschule. Er hat sie 4 Jahre vorher aufgemacht, gemeinsam mit seiner Frau. Und er hat sie wieder geschlossen und zog mit seiner Frau und mit seiner kleinen Tochter nach Ägypten. Und dort war er zuständig in einigen Kasernen für die seelsorgerliche Betreuung von Soldaten. Es handelte sich damals um australische und neuseeländische Truppen. Und der CVJM schickte einige Missionare dort hinüber, die dort für diese Männer da sein sollten und ihnen helfen sollten. Und in Ägypten selbst, dort erlebte er viele Schwierigkeiten und viele Nöte. Er lebte dort auch nicht mehr lange, nur etwa 2 oder 3 Jahre, dann starb er dort vor Ort und seine Frau wirkte dann dort weiter und brachte viele seiner Bücher heraus. Mitten in einer Situation, wo sie sehr in die Enge getrieben wurden und auch genau solche Wüstengebete sprachen, schrieb er dann in sein Tagebuch folgende Notiz, nur ganz kurz, wie sie mich auch sehr zum Nachdenken brachte: Mir ist egal, was Gott tun wird. Mir ist nur wichtig, wer Gott ist. Mir ist egal, was Gott tun wird. Mir ist nur wichtig, wer Gott ist. Das war die Notiz, die er hineingeschrieben hat. Beim Beten spielt es nicht in erster Linie die Rolle, was genau Gott tun wird. Oder wie genau oder wann genau Gott diese Dinge tun wird. Sondern beim Beten müssen wir uns immer in Erinnerung halten, wer ist denn dieser Gott? Was weiß ich über diesen Gott? Und warum wird diese Erkenntnis über Gott selbst mich durchtragen? Gott kann alle Dinge tun. Gott kann alle Dinge tun und meistens tut er die Dinge auch anders, als wir denken. Anders, als wir erwarten würden. Entscheidend ist nicht das Ergebnis von Gottes Handeln und von seinem Wirken, sondern entscheidend ist, dass Gott derjenige ist, der das tut. Gott reagiert hier auf dieses Gebet und es ist so wundervoll zu sehen, wenn wir gleich darüber nachdenken, wie Gott das tut. Wir wollen meistens gleich Veränderung, gleich die Lösung, wenn möglich so wenig Aufwand wie möglich. Aber wir werden hiermit hineingenommen, wie wundervoll Gott ist. Im Ersten, Gott hört. Das ist das Erste, das uns der Text hier sagt. Gott hört dieses Gebet. Er überhört es nicht. Er ist nicht zu beschäftigt für diese Klage, für dieses Seufzen und Stöhnen. Er hört dieses Wehklagen. Es ist nicht ein Stoßgebet, das nur einmal stattgefunden hätte und dann wieder vergessen wurde, sondern es bezeichnet vielmehr ein langes, stöhnendes Ausatmen. Ich habe so manchmal die Angewohnheit, wenn es mal vorkommt, dass eines meiner Kinder etwas nicht bekommt, was es gerne würde, dann bringt es öfter mal ein Anliegen und meldet sich öfter mal zu Wort und sagt: Hallo, ich will es immer noch haben, darf ich es vielleicht jetzt haben? Und irgendwann bin ich dann immun und dann höre ich das nicht mehr so richtig. Ich nehme das nicht mehr so richtig wahr, es berührt mich nicht mehr so richtig. Aber Gott ist nicht so, dass er irgendwann abschaltet und sagt: Ja, ja, ich weiß, euch geht's schlecht, aber ich habe jetzt anderes zu tun. Nein, Gott ist wundervoll, er hört dieses Gebet. Er hört dieses Klagen. Er hört, was sein Volk zu leiden hat, obwohl er es auch überhören könnte. Aber er tut es nicht. Gott hört das Wehklagen und das Stöhnen und er hört ihn zu und er achtet auf sie. Manchmal meinen wir, Gott wäre wie so ein deutsches Amt, wo dann unser Fragebogen oder unser Antrag in eine Ablage gelegt wird und irgendwann, wenn Gott dann mal Lust und Laune hätte, würde er sich unsere Anmeldung dann herausnehmen und sie bearbeiten. Sie ist zwar bei Gott irgendwo, sie ist bei Gott in der Gegenwart irgendwo gelandet, aber Gott hat sie sich noch nicht wirklich angesehen, hat sich's noch nicht wirklich angehört. Der Fall wird dann irgendwann behandelt. Aber so ist Gott nicht. Gott ist überhaupt nicht so. Nein, er hört, was wir zu klagen haben. Er hört, was sich in unserem Herzen befindet. Das bedeutet zwar nicht, dass es immer gut ist für uns, sofort die Antwort zu haben, aber Gott hört sofort. Gott antwortet nicht immer und nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber er hört es immer. Mose lebt hier 40 Jahre im Palast und weitere 40 Jahre in Midian, wo er durch die Schule von Gott gehen muss, bis er bereit ist, das Werkzeug Gottes zu werden, um das Volk zu retten. Gott hört dein Klagen. Der hört mein Klagen und er hört die Gebete, die wir in Not sprechen, über die Not, die sich in unserem Leben tut. Und wir dürfen die Gewissheit haben, dass Gott sich dieser Dinge annimmt, weil wir wissen, zu wem wir beten. Und auch wenn wir noch nicht sehen, was Gott tun wird, wissen wir, dass er etwas tun wird. Gott ist kein Gott, der einen überhören könnte, sondern er ist ein Gott, der hört. Und manchmal wirkt er genau anders, als wir es uns wünschen, aber er tut es immer auf die richtige Weise. Gott hat immer den richtigen Plan. Gott kennt immer den richtigen Zeitpunkt. So, wenn wir einander zuhören im Gespräch und in Gesprächen sind, dann wollen wir gleich die richtige Antwort haben. Und manchmal, wenn wir sie ausgesprochen haben, merken wir, oh, das war doch nicht die richtige Antwort. Wir haben es ganz schnell oft ganz schlecht gemacht. Unser Rat ist nicht immer der beste, aber Gottes Rat schon. Gott hört uns zu in unserem Leiden, mitten da, wo wir drin stecken. Aber nicht nur das, dass wir uns dessen sicher sein dürfen, sondern Gott erinnert sich. Gott erinnert sich, wir sehen es hier, wird es erwähnt im Text, Gott erinnert sich an seinen Bund. Und aus Genesis wissen wir, dass Gott einen Bund mit Abraham schloss und diesen Bund nochmal wiederholt hat mit seinem Sohn Isaak und mit dessen Sohn Jakob. Und dieses Wort, das wir hier haben mit erinnern, könnte man auch wiedergeben mit Gott denkt daran. An etwas denken, was schon lange bekannt ist. Es ist nicht so, dass Gott das vergessen hatte und nach diesen 80 Jahren Leiden das Volk Gott daran erinnert und Gott sagt, ach so, stimmt, da war ja was. Nein, es heißt vielmehr, Gott denkt daran. Gott ist vor Augen, was er Abraham versprochen hatte. Und er dachte daran, welchen Bund er mit ihm geschlossen hatte. In 1. Mose 15, da sagt Gott bereits an Abraham diese Worte. In 1. Mose 15, Vers 13. Und er sprach zu Abraham, du sollst sicher wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden bedrückt 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Gott bereitet Abraham bereits darauf vor, was dieses Volk erleben muss. Dass dieses Volk in Fremdschaft leben muss, in einem Land, das nicht ihnen gehört, 400 Jahre lang durch Bedrückung. Und obwohl dieses Volk in dieser Bedrückung, in dieser Not lebt, steht die Rettung bereits fest. Es steht nicht zur Option, ob Gott sie rausführen wird. Es steht fest, es ist fest verankert in seinem Bund. Gott hat diesen Bund geschlossen und er ist bedingungslos. Gott wird ihn zu 100% erfüllen und Gott erinnert sich an diesen Bund. Und er denkt an diesen Bund und sagt, nein, die Rettung, die ist nicht vielleicht, die Rettung ist ganz sicher. Die Rettung ist 100%ig. Was hat Gott vor Augen, während dieses Volk so schwach vor ihm betet? Er denkt an seine Versprechungen und er denkt an seine Treue und er denkt daran, was er Abraham versprochen hatte. Und es steht fest, Ägypten wird gerichtet werden. Die Götzen Ägyptens, die werden sterben. Spätestens nachdem diese 400 Jahre vorbei sind, wird Gott dieses Volk hinausführen und mit siegreichem Reichtum aus diesem Land führen. Gott erinnert sich daran, was schon lange feststeht. Und Gott wird sein Versprechen einhalten. Gott sagt nicht, hättet ihr mal früher gebetet? Warum könnt ihr so lange ohne mit diesem Leiden, ohne Gebet aushalten? Gott sagt, wo war euer Glauben? Sagt er auch nicht. Wo war euer Glauben in all dieser Zeit? Warum habt ihr nicht früher an mir festgehalten? Warum habt ihr nicht früher euch selber gewehrt? Warum habt ihr nicht die Wünsche geäußert, aus diesem Land hinauszuziehen? Gott denkt nicht an diese Schwachheiten. Gott denkt nicht an die ganzen Fehler und die ganzen Sünden, die die Israeliten hier gemacht haben, an die ganzen Schwachheiten und vielleicht auch die ganzen Enttäuschungen. Gott denkt nicht daran, welche Sünden hier vorliegen, sondern er blickt sie an. Er blickt sie an, während sie so zu ihm beten. Und er sieht die Rettung, die er herbeiführen wird. Gott sieht dieses Volk an, das so sündig und schwach und elend vor ihm steht und er sagt nicht, Habe ich es euch da gleich gesagt? Er sagt nicht, kommt erstmal selber klar, werdet erstmal gute Menschen. Nein, er sieht die Gnade, die er ihnen geben will. Und er schaut sie an mit einem liebevollen Blick. Manchmal, da meinen wir es selbst, wenn wir zu Gott beten, dass Gott jetzt sicherlich enttäuscht von uns wäre, wenn er uns ansieht in unserem Gebet und wir nicht das bekommen können, was er uns eigentlich geben möchte, weil unsere Sünde so groß ist und weil Gott so traurig ist wegen unserer Sünde. Gott hätte doch mehr erwartet. Wir hätten ihm doch mehr geben sollen, mehr geben können. Und Gott steht da mit erhobenem Zeigefinger und zeigt uns, was wir alles falsch gemacht haben. Und dann müssten wir Gott erstmal besänftigen und in Vorkasse gehen und sagen, Gott, wirklich, wenn du mir das jetzt schenkst, dann werde ich das wirklich tun und ich werde mir wirklich mehr Mühe geben. Wir verstehen gar nicht, dass Gott gar nicht so ist. Gott will nicht erst sehen, dass es uns wirklich ernst ist. Gott will nicht erst wahrnehmen, dass wir wirklich auch an allem arbeiten werden. Er schaut nicht mit erhobenem Zeigefinger auf unsere Sünden, sondern während wir so mit leerem Herzen, mit voll Vertrauen zu ihm beten, da sieht er die Gnade, die er uns schenken will. Wir können uns diese Gnade Gottes nicht verdienen. Wir können sie nicht erarbeiten. Wir können Gott keine Versprechungen machen, die wir sowieso nicht halten werden. Gott steht nicht da mit erhobenem Zeigefinger, wenn wir mit unserer Klage und unserer Not aufrichtig vor ihm sind, sondern er denkt an diesen Bund in Jesus Christus, voll Vergebung in ihm. Und wenn er uns ansieht, dann sieht er seinen Sohn in uns. Und er blickt uns an voller Liebe und voller Gnade. Er sieht in uns seinen Sohn, den er geschlagen hat, den er bestraft hat, über den er seinen ganzen Zorn ausgegossen hat. Wenn uns vergeben ist und wenn wir als seine Kinder, als sein Volk zu ihm beten, dann blickt er uns nur noch an mit Liebe. Dann blickt er uns nur noch an mit Gnade, mit seiner Fürsorge. Und diese Barmherzigkeit dürfen wir erleben. Der wird uns dadurch führen. Er erinnert sich an seinen Bund. Er denkt an seinen Bund. Wenn er uns ansieht in unserer Schwachheit, dann sieht er diesen Bund der Vergebung, den wir in Jesus Christus haben. Gott reagiert auch, indem er sieht. Gott sieht. Der Text sagt, Gott sieht, er sieht das Volk, er ist nicht so blind, um das Volk zu sehen. Das, was hier passiert, das passiert in dem Bewusstsein, dass Gott alles sieht. Jede Handlung, die darin enthalten ist, jeden Gedanken. Sie klagen und sie schreien zu Gott, aber Gott sieht sie. Und manchmal fühlen wir uns so in unserem eigenen Leiden, dass Gott weit weg wäre und dass Gott uns etwa nicht sehen könnte. Und dass niemand wissen würde, wie es uns wirklich geht. Das Volk befindet sich hier noch nicht in der Wüste, aber sie fühlen sich so, als ob sie in der Wüste wären, weit weg von Gott. Und sie schreien zu Gott, weil sie ausgelaugt und weil sie am Ende sind. Aber dieses Bild und ähnliche Geschichten, die vermitteln uns immer ein Gefühl von Hilflosigkeit und Not. Wenn wir die Bibel lesen, finden wir viele Menschen, die in solchen Wüstenzeiten unterwegs waren und genau das erlebt haben. Vielleicht denken wir an Hagar, die ausgestoßen wurde. Und da sitzt sie nun in der Wüste und legt ihren Sohn einige Zeit weiter weg, damit sie nicht ansehen muss, wie er stirbt. Und da sitzt sie alleine und niemand ist da. Aber Gott sieht sie. Und Gott hört sie und sagt, du wirst nicht sterben. Aus deinem Sohn soll ein großes Volk werden. Ich sehe deinen elenden Zustand. Und ich kümmere mich um dich. Ich sehe dich. Vielleicht denken wir an die Frau am Brunnen, die dorthin geht, damit sie von niemandem gesehen wird. Damit sie dort niemandem begegnen muss. Sie kommt dahin mit ihrer Schwachheit und ihrer Sünde und mit all ihren Problemen. Eine Last, die viel zu schwer ist, als dass sie ein Mensch tragen könnte. Aber Jesus sieht sie dort. Und Jesus zeigt ihr, ich kann dir lebendiges Wasser geben. Vielleicht denken wir an David, wie er sich in der Wüste Ziph versteckt vor Saul und Gott ihn dort sieht und Gott ihn dort durchträgt und ihn bewahrt vor allen Dingen. Gott ist ein Gott, der seine Kinder in solchen Wüstenzeiten sieht und sich ihrer erbarmt und er seine Augen nicht zudrückt, sondern sich als gnädig und gütig erweist. Gott sieht nicht einfach nur, wie es gerade aussieht, was gerade passiert ist. Er sieht auch unser Herz und er sieht, was sich daran befindet. All der Kummer und all die Not, das, was andere Menschen niemals sehen könnten, das sieht er. Es ist offen vor ihm. Er sieht nicht nur, was wir tun, sondern auch unsere Empfindungen, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unser Verlangen. Immer wieder, ich weiß nicht, warum es bei mir so ist, habe ich Unfälle im Straßenverkehr miterlebt. Wahrscheinlich schon 10 oder 15 Mal war ich der Erste oder der Zweite am Unfallort. Und es ist ein Unterschied, ob man dieses Geschehen sehen kann, oh, da ist ein Unfall, da ist ein Trümmerhaufen, oder man sich dem nähert und man sieht die Menschen, wie sie verletzt in ihren Autos liegen und man ihnen hilft, aus diesem Auto herauszukommen. Gott sieht nicht nur den Unfall in unserem Leben. Gott sieht nicht nur, dass da ist was passiert und da scheint irgendwas vorgefallen zu sein. Nein, er sieht uns, wie wir da drin sind mit unseren Problemen, mit unserem Herzen, das nicht weiter weiß. Gott sieht nicht nur den vollständigen Menschen, er sieht auch alle Dinge, die passieren werden. Er sieht auch alle Konsequenzen und Folgen unseres Lebens, jede Handlung, jede Situation. Alles ist offen vor ihm und sichtbar. Gott ist nicht angewiesen darauf, dass wir ihm erst die richtigen Informationen liefern müssten mit allen Details und dann wird Gott sich um uns kümmern. Nein, Gott kann schon viel früher Dinge tun, weil er alle Dinge sieht und auch uns in unseren schweren Tagen sehen kann, was uns beschäftigt, was uns plagt. Aber immer wieder wartet Gott auf uns. Immer wieder wartet er auf uns, obwohl er uns sieht. Manchmal wartet Gott so lange auf uns, damit wir bereit sind, diese großen Dinge zu sehen, die er in unserem Leben tun will. Und manchmal sind wir zu Beginn unseres Betens noch gar nicht bereit dazu, gar nicht bereit, das zu erleben, das empfangen zu wollen. Ich erlebe das immer wieder, auch viele andere haben ja Kinder und so ist es unter Eltern, man sieht manche Dinge, die man genauso tut oder die man nicht so tut, aber eine Sache, die mir immer wieder neu auffällt, ist, dass viele Eltern ihren Kindern gerne von Anfang an alles geben wollen. Die Kinder sollen von Anfang an alles haben, all das beste Spielzeug und dann haben sie vielleicht mit einem Jahr schon ein Fahrrad und dann haben sie, solange sie noch gar nicht laufen können, schon die besten Schuhe und sie haben all die Dinge, die sie noch gar nicht wirklich brauchen. Gott ist nicht so, dass er uns alles sofort gibt, solange wir es noch gar nicht brauchen. Er spart sich manche Dinge auf, um uns damit zu beschenken, um uns diesen Reichtum zu geben, genau dann, wenn wir es brauchen. Manchmal sind wir noch gar nicht bereit, obwohl Gott all diese Dinge gesehen hat, unser Leben ganz genau kennt, alle Dinge weiß, wartet er manchmal darauf, bis wir nicht mehr weiterkommen und dann wirklich anfangen zu beten, unsere Herzen vor ihm offenlegen und ihm vertrauen und dann bereit sind, dass unsere Herzen mit seiner Liebe gefüllt werden. Und schließlich, Gott kümmert sich. Gott weiß diese Dinge. Der nimmt sich dieser Dinge an. Gott ist nicht nur ein guter Zuhörer und ein guter Beobachter, der irgendwie nichts ändern könnte in unserem Leben oder der nicht wüsste, wie das geht, sondern er nimmt sich seiner Kinder ganz genau an, in dem, was notwendig ist. Er ist fest entschlossen, das Leben seiner Kinder zum Guten zu wenden, wie es gut ist in seinen Augen, die Dinge zu erfüllen. Die Zeit des Wartens für das Volk ist jetzt hier vorbei. Gott erhört dieses Gebet und Gott wirkt innerhalb von diesem Gebet. Gott wird sie jetzt sicher aus diesem Land herausführen. Und obwohl Gott das weiß und obwohl es hier heißt, Gott nahm sich seiner Kinder an, bekommen sie nicht gleich eine Antwort. Da kommt kein grüner Haken am Himmel, wo sie dann wissen, okay, Gott hat es gehört, Gott macht jetzt etwas. Obwohl Gott es tut, bleiben sie erstmal noch im Unwissenden. Wir beten oft in einer Weise zu Gott, dass Gott es sofort tun müsste und wenn nicht, dann hat er unser Anliegen nicht erhört. Aber wie schon immer wieder angeklungen ist, Gott lässt uns so gerne immer wieder warten, aber niemals zu lange. Er lässt uns immer wieder warten, aber niemals zu lange. Sein Plan ist immer der richtige, sein Timing ist immer perfekt, der Zeitpunkt passt immer ganz genau, seine Gedanken sind immer richtig. Er kennt den perfekten Plan für dein und mein Leben, aber eins müssen wir immer wieder wissen, Gott hat Zeit. Auch wenn wir keine Zeit haben, auch wenn bei uns alles schnell gehen muss, Gott hat Zeit. Jede Menge. Und Gott lässt uns nicht deshalb immer wieder warten, weil er Freude daran hätte, uns warten zu sehen, sondern weil du und ich das brauchen. Wir brauchen das. Würde Gott uns immer alles sofort geben, was wir benötigen, dann würden unsere Herzen oft gar nicht so leer vor ihm stehen. Mose, er ist gerade nicht bei dem Volk, während es so betet. Er geht in die Wüste, um eine lange Lektion zu erleben, 40 Jahre lang von Gott vorbereitet zu werden. Und als Gott ihm dann begegnet, scheint Mose als alles andere als vorbereitet zu sein. Aber Gott tut das wundervoll nach seinem Plan. Und während er dann dort Mose begegnet, möchte ich schon einmal vorgreifen, da sagt Gott genau etwas über dieses Gebet in 2. Mose 3, Vers 7. Und der Herr sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist. Und sein Schreien wegen seiner Treiber habe ich gehört, denn ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. In ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und Hethiter, und der Amoriter und der Peresiter und der Hevititer und der Jebusiter. Und nun siehe, das Schreien der Kinder Israel ist vor mich gekommen. Und ich habe auch den Druck gesehen, womit die Ägypter sie drücken. Und nun geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten, führst. Hier sagt Gott es noch klarer. Ich habe dieses Elend gesehen. Ich habe den Druck gesehen, ich habe das Schreien gehört, ich habe all diese Dinge gehört und ich nehme mich dieses Volkes an und ich schicke dich dorthin. Manchmal erhört Gott dein Gebet schon lange, obwohl du scheinst keine Antwort zu bekommen. Aber Gott bereitet gerade die Werkzeuge vor. Gott bereitet gerade die Menschen vor, die er in dein Leben hineinstellen will, um dir zu helfen. Um für dich da zu sein, um dir eine Stütze zu sein. Gott bereitet gerade die Werkzeuge vor, die er in deinem Leben gebrauchen will, um dich zu ermutigen, um dich zu führen. Gott weiß alle Dinge. Und wir dürfen ihm voll und ganz vertrauen, dass er sich unserer annimmt, dass er sich um uns kümmert. Aber der Wendepunkt ist dieses Gebet. So werden wir immer wieder ermutigt. Die Psalmen sind eine gute Hilfe, dass wir Gebete sprechen oder ermutigt werden, genau das zu tun, wie in Psalm 62, Vers 9. Vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. In unseren eigenen Gebeten, da machen wir uns oft Gedanken über uns, die wir beten. Und wir fragen uns, ist mein Gebet genug gewesen? Hat Gott mein Gebet erhört in Anbetracht meines eigenen Versagens? Welche Motivation habe ich, wenn ich bete? Welche geistliche Disziplin habe ich? Ist mein Gebet aufrichtig genug? Das sind Fragen, die man sich schon mal stellen kann. Aber vielmehr sollten unsere Gedanken beim Gebet sein, zu wem bete ich? Wer ist diese Zuflucht, diese Burg, diese Rettung? Und können wir mit Oswald Chambers einstimmen, der sagt, es ist viel wichtiger, wer Gott ist, als das, was Gott tut. Vielleicht erlebst du jetzt in deinem Leben gerade eine Wüstenzeit, wo du lernen darfst zu beten, wo du dich fragst, wie das besser werden soll, wann Gott dein Gebet erhören wird, wann Gott eingreifen wird, wann Gott die Lösung herbeischickt. Dann denk nicht daran, ob du richtig gebetet hast oder gut genug gebetet hast. Denk daran, zu wem du gebetet hast. Und vielleicht hast du gerade Wüstenzeiten hinter dir und kannst in diese Verse übereinstimmen und sagen, ja, so ist mein Gott, so wirkt mein Gott. Oder aber diese Wüstenzeiten stehen noch vor dir Und du hast keine Ahnung, wovon ich rede, aber du wirst es bald. Heute wollen wir festhalten, dass derjenige, den wir anbeten und zu dem wir beten sollen und beten wollen, derjenige ist, der uns hört, der sich an den Bund in Jesus an uns erinnert und uns in ihm sieht. Der, der uns sieht und der, der in Fürsorge sich um uns kümmert, damit wir neu über ihn staunen, damit wir ihn neu groß machen in unserem Leben. Vielleicht sagst du, ja, diesen Gott kenne ich und ich glaube an ihn und ich weiß, dass er mich aus diesen Wüstenzeiten herausführen wird und ich möchte diesen Blick auf das Gebet in meinem Leben haben und es verinnerlichen, dann freue ich mich für dich. Vielleicht sagst du auch, Wüstenzeiten kenne ich gut, aber diesen Gott kenne ich nicht. Wüstenzeiten kenne ich gut, Leiden kenne ich gut, aber diesen Gott habe ich noch nicht erlebt. Dann fang heute an, zu ihm zu schreien. Fang heute an, ihn darum zu bitten, sich dir zu erkennen zu geben, ihn kennenzulernen, dein Herz vor ihm auszubreiten, damit er sie füllt mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Amen. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen und wer beten möchte, darf es gerne tun. Vater, hab Dank, dass du über allem bist. Dass selbst wenn wir immer wieder an uns zweifeln und in unserem eigenen Beten vor dich treten, schenk du uns genau darin dieses Vertrauen, diesen Blick auf dich, dass du ein wundervoller Empfänger des Gebets bist. Und stärke uns in der Erkenntnis, wer du bist, damit unsere Herzen voll damit sind, dass wir als deine Kinder über dich staunen, dich lieben und dich anbeten. Amen.